Orange, 94.
Wir sprechen und streiten mit Unbekannten. Wir führen Freundschaften, wir lachen und weinen. Wir verlieben uns. Wir improvisieren Kochrezepte und versuchen so radikal zu lieben wie die Wirklichkeit. Wir sprechen mit Worten, Steinen und Gedichten und schreiben unsere Sehnsüchte an die Wände der Stadt.
Radio Widerhall. Bewegtes Radio für politische Alternativen.
Und das Herz ist ein Muskel in der Größe einer Faust.
Ja, einen schönen guten Abend an diesem lauschigen, warmen Samstagabend, jetzt noch im Juni. Ich begrüße euch heute bei Radio Widerhall und ja, ich bin die Eva und führe euch heute durch diese Sendung und freue mich, dass ich heute gleich zwei Gäste bei mir im Studio habe und sage jetzt einfach mal kurz, unser Thema ist dieses Kopftuchverbot, das die Regierung erlassen hat für Mädchen unter 14 Jahren, das ab Herbst in den Schulen greifen wird und das jetzt schon ein großes Thema ist. Und es gibt am kommenden Freitag einen Aktionstag gegen dieses Kopftuchverbot und deshalb habe ich bei Schule brennt angefragt und es haben sich zwei Personen gemeldet, die heute bei mir hier im Studio sind und wir werden darüber sprechen, warum wir das problematisch finden, dieses Gesetz, was man dagegen tun kann und auch über den Aktionstag sprechen. Genau, und jetzt möchte ich gern euch mal das Wort übergeben, dass ihr euch mal vorstellt, wer ihr jetzt seid und als wer ihr auch da seid.
Ja, hallo an alle da draußen. Mein Name ist Markus Haunschmidt, Spitzname Hauni und ich bin ein gewerkschaftlich und politisch sehr aktives Element, einerseits in der Personalvertretung, daraus kenne ich auch die Eva in der APFEL, aktive Pflichtschullehrer, ÖLE, österreichische Lehrerinneninitiative. Dann bin ich bei Schule brennt. Wir machen gesellschaftspolitisch, schulpolitisch sehr viel, aber auch inhaltliche Themen sehr stark, sind uns auch wichtig. Und bei der Revolutionären Kommunistischen Partei bin ich auch aktiv.
Ja, hallo, ich bin Arianna, ich bin Schulsozialarbeiterin. Ich bin vor allem in der Palästina-Solidarität aktiv und bin sehr dankbar für Schule brennt, dass sie diese Initiative gestartet haben und den Widerstand irgendwie ein bisschen organisieren. Und freue mich heute ein bisschen zum geplanten Hijab-Verbot zu sprechen.
Ja, du hast jetzt schon gesagt, du bist Schulsozialarbeiterin, Hauni, du bist Mittelschullehrer und ich bin Volksschullehrerin, genau. Das bringt uns da jetzt auch heute ein bisschen zusammen.
Voll.
Genau. Ja, wollen wir mal starten kurz mit Schule brennt, was die so machen?
Ja, was ist Schule brennt? Wir treffen uns einmal im Monat. Uns ist es ein großes Anliegen, die Lehrenden an Schulen allgemein zusammenzubringen. Wir beschäftigen uns mit Politik, deswegen auch intensiv mit dem Kopftuchverbot. Das ist ein großes Thema bei uns. Aber auch mit Themen wie der geistigen Landesverteidigung. Wir haben über den Schulstreik in Deutschland gegen die Militarisierung an den Schulen gesprochen. Das sind so unsere Themen und wir überlegen uns jetzt nicht nur theoretisch zu bleiben, sondern auch, wie können wir praktisch uns organisieren, um zusammen uns wichtige Themen an die Frau, an den Mann und vor allem an die Kinder auch zu bringen.
Wir hatten Schule brennt auch schon mal hier zu Gast im Radio und ich weiß es jetzt aber jetzt, ich habe vergessen nachzuschauen, ob es vor 3 oder 4 Jahren ist, es ist schon sehr lange her, weil wir haben ja auch schon gemeinsam 2 Aktionstage organisiert und immer wieder Aktionen und Kundgebungen und Demonstrationen, genau. Also es gibt viele Kooperationen, wo Schule brennt einfach jetzt im Bildungsbereich in Wien einfach auch dabei ist.
Ja, der letzte Aktionstag war am 9. April und da haben wir auch an unserer Schule Fotos gemacht. Es sind von allen möglichen Schulen Einsendungen gekommen und haben das Thema weit ausgebreitet, um zu zeigen, wir sind viele und wir möchten auch Widerstand machen. Wir haben auch Videos publiziert, wo einzelne Lehrer, Lehrerinnen sich exposed haben und gesagt haben, nein, ich werde das nicht durchsetzen, ich bin da dagegen, ich lehne das ab.
Du meinst jetzt den ersten Aktionstag zum Kopftuchverbot?
Ja. Ja.
Ich meinte jetzt andere Aktionstage, die wir in Wien, ja, also einer war vor 2 Jahren, einer war vor 3 Jahren, da haben wir einfach auch schon als APFEL oder auch als Freni-Gruppe mit Schule brennt zusammen. Wichtige Aktionen Arbeit gestartet. Genau.
Sehr wichtige Arbeit.
Das ist gut und ist auch schon wieder eine Aktion oder eine Demonstration im Herbst in Planung. Also wir werden dann einfach davon berichten. Wir haben zwar vorher gesprochen, warum ihr dagegen seid und was eure Argumente sind. Wir haben aber gar nicht besprochen, ob wir starten sollen eigentlich mit den gesetzlichen Grundlagen. Das wäre wahrscheinlich vom Aufbau her besser.
Voll.
Ist das okay?
Ja, sicher. Macht Sinn.
Magst du starten? Soll ich starten? Dann sage ich jetzt mal kurz, dass diese Bundesregierung, die jetzt also aktiv ist, die aus der SPÖ, der ÖVP und den NEOS besteht, durchgesetzt hat, dass es ab Herbst ein erneutes Kopftuchverbot geben soll. Es gab ja schon mal ein Kopftuchverbot, das dann gekippt wurde vom Verfassungsgerichtshof. Jetzt geht mit Schulbeginn im Herbst ein Kopftuchverbot für alle Mädchen unter 14 Jahren in Kraft. Also es ist gültig und es ist jetzt so, dass die Regierung eigentlich das Ganze schon ab Februar durchsetzt eigentlich. Also jetzt ist diese Phase, wo die Direktionen angehalten sind, dass sie schon alle Eltern und alle Mädchen informieren. Das hat zum Beispiel solche Auswüchse, dass ich bin Volksschullehrerin, ein Mädchen, das jetzt ins Gymnasium weitergeht, gleich einen Brief bekommen hat, also den Brief zur Einladung und wann sie zum Schnuppern kommen kann und dass sie sich freuen, dass sie in die Schule kommt. Da ist gleich dabei gestanden, dass man kein Kopftuch tragen kann. Und ja, diese meine 10-Jährige war dann bei mir und hat gesagt, was soll denn das jetzt, was ist denn das für ein Blödsinn, was soll denn, das tut doch überhaupt nichts dazu, ob jetzt meine Mitschülerinnen ein Kopftuch tragen oder nicht. Also die Schulen informieren, sind angehalten jetzt zu informieren, mit den Eltern, mit den Schülerinnen und Schülern zu reden und ab Herbst gibt es Strafen bei Nichteinhaltung zwischen 150 und 800 Euro. Genau, und es ist so geplant, dass es gibt einen ganz strengen Erlass. Das ist jetzt im Schulsystem eigentlich auch unüblich, dass ein Erlass derartig harsch und scharf formuliert ist. Und aus Personalvertretungssicht interpretiere ich so, dass sie eigentlich wissen, dass ganz viele dagegen sind und dass sie da einfach mal vorbauen wollten und drum da mal gescheit reingefahren sind gleich mit einem wirklich harten Erlass. Also wenn Lehrerinnen das ganze Prozedere, das ich dann kurz erkläre, nicht machen, dann machen sie sich, da weiß ich jetzt den richtigen Ausdruck nicht.
Ja, also es geht darum, dass wir nur sagen dürfen, liebes Mädchen mit Kopftuch, es gibt da eine Strafe drauf, du darfst das nicht machen, das ist das Gesetz. Wir dürfen weder über unsere politische Meinung, über unsere religiöse Einstellung, über die eigene Meinung sprechen. Wir sind nur angehalten, bei Strafe zu argumentieren, das ist das Gesetz und du musst dich dem Gesetz fügen. Ansonsten müssen wir die Person an den Direktor melden. Es ist möglich, Elterngespräche durchzuführen. Da plant die Bildungsdirektion schon vor dafür. Es ist möglich, Strafen zu erlassen. Und es geht eigentlich, wenn man es sich durchüberlegt, um repressive Maßnahmen. Also wir dürfen auch nicht argumentieren drüber. Was ich absurd finde, in der Schule sollen wir argumentieren lernen, sage ich jetzt als Deutschlehrer. Aber wenn es dann wirklich ums eigene Leben, um die eigenen Probleme geht, sind wir per Gesetz dazu angehalten, nicht darüber zu sprechen, was wir selber davon denken. Und das zerstört auch die Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern.
Also die Lehrerinnen machen sich dann einer Dienstpflichtverletzung schuldig, wenn sie das nicht machen. Und das Prozedere ist so, dass eine Lehrerin, ein Lehrer zuerst mal das Kind darauf aufmerksam machen soll und sagen soll, das ist jetzt verboten, steckt das bitte in die Schultasche. Wenn dem nicht nachgekommen wird, muss die Lehrerin oder der Lehrer das der Direktion melden. Dann muss die Direktion nachschauen gehen, ob das auch stimmt. Also die muss dann nachschauen gehen, ob dieses Kind wirklich Kopftuch trägt. Und muss sich die Eltern einladen. Wenn dieses Kind weiterhin Kopftuch trägt, dann geht das Ganze an die Bildungsdirektion, dann muss die Direktorin oder der Direktor eine Meldung an die Bildungsdirektion machen und die lädt dann wiederum die Eltern ein. Die Bildungsdirektion in Wien rechnet mit ungefähr 2000 Gesprächen, die sie führen werden. Das wird auf jeden Fall den Rahmen des Ablaufs in der Bildungsdirektion sprengen. Das weiß man jetzt schon. Ich habe mir das durchgerechnet, dass wenn das eine Person macht, dann ist die ungefähr 33 Tage beschäftigt, wenn sie 8 Stunden am Tag nur Gespräche führt. Wie das die zuständige Person, die ja eigentlich eine andere Aufgabe auch hat, nämlich einen großen Bereich der Wiener Schulverwaltung überhaupt dann noch machen soll. Also ich glaube, es führt sich selbst ad absurdum. Das hat sich aber im Ministerium niemand überlegt, wie das in den Großstädten aussieht.
Es stellt sich auch die Frage, was wollen die damit? Wo liegt die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme? Und Meiner Meinung nach geht es halt darum, die ganz klar, also wie den Ziel und Zweck ganz klar benennen, die Lehrerschaft einerseits intern zu spalten, aber auch die Lehrerschaft und die Schülerschaft zu spalten. Also man gibt die Schuld an den Fehlern im Bildungssystem migrantischen Jugendlichen, und zwar speziell weiblichen, muslimischen Minderheiten, und das ist unserer Meinung nach, also ist der Schule brennt Standpunkt, ganz klar rassistisch, weil einerseits brauchen wir die Zuwanderung. Es in Österreich gebärt ein Pärchen 1,2 Kinder, und das geht sich nicht aus. Also wir brauchen Menschen, die zu uns kommen, die hier arbeiten und Jobs machen, die wir salopp gesagt nicht machen wollen. Andererseits geben wir ihnen aber das Gefühl, dass sie unerwünscht sind, und das folgt halt, also das Ziel ist meiner Meinung nach ganz klar die Spaltung der Arbeiterklasse, da einen Keil reinzutreiben und zu sagen, okay, die Migranten sind schuld an Problemen unserer Gesellschaft, speziell hier im Bildungssystem, dass sie da kommen und sich nicht integrieren wollen. Also so, das ist so eine latente Unterstellung, die mitschwingt.
Ja, und ich finde tatsächlich auch, was eigentlich ein extremer Hinweis darauf ist, dass es eine rassistische Symbolpolitik ist, dieses Gesetz, ist auch, dass eben eigentlich empirisch keine oder sehr dubiose Belege für dieses Gesetz gegeben wurden und Betroffene selber, also Mädchen und ihre Familien, gar nicht einbezogen wurden oder gar nicht in diesen Prozess mit involviert wurden, gefragt wurde, wie ist die Situation überhaupt, was braucht ihr, sondern einfach sozusagen von oben herab entschieden wurde, so, wir wissen, dass das genau das ist, was ihr braucht, ohne dass wir überhaupt irgendwelche Studien dazu haben, ohne dass wir Zahlen haben. Und das ist eigentlich für mich schon der Hinweis dafür, dass es sich hier um rassistische Symbolpolitik handelt und es nicht um den Schutz von den Mädchen oder Frauen oder Feminismus, was auch immer sie für weirde Konstrukte anbieten in dem Zusammenhang. Ja.
Ja, es ist einfach Bias, es ist einfach voreingenommen, nämlich man unterstellt einen Zwang, man sagt, diese Männchen werden gezwungen, ohne irgendwelche Belege zu haben. Und andererseits reagiert man mit einem staatlichen Gegenzwang, mit einer Repressionsmaßnahme, die ganz klar gegen eine Minderheit gerichtet ist. Und dieses Gesetz ist in, ich weiß nicht genau, der gleichen oder ähnlicher Form 2020 vor dem Verfassungsgerichtshof bereits gefallen. Und wir von Schule Brennt gehen ganz klar davon aus, gestützt auf Expertenmeinung, dass es Monate dauern wird, bis das Gesetz wieder fallen wird. Nur das politische Ziel hat man erreicht, nämlich, dass man spalterische und rassistische Politik vorantreibt und ja, der FPÖ damit wieder in die Hände spielt, was sehr schade ist.
Dass du die FPÖ erwähnt, ich möchte auch noch sagen, dass die Grünen eigentlich auch mitgestimmt haben, dass dieses Gesetz durchgeht. Also im Parlament haben die mitgestimmt. Das heißt, es sind eigentlich alle Parlamentsparteien, die dem zustimmen. Also ja. Die FPÖ hat man, glaube ich, nicht gefragt. Und das weiß ich jetzt nicht, wie die abgestimmt haben, aber die Grünen haben mitgestimmt.
Dabei. Ich dachte, die Grünen haben dagegen gestimmt.
Nein, die haben leider nicht dagegen gestimmt.
Schade.
Ja. Eine Sache, die mir noch einfällt, auch zu dieser Symbolpolitik, ist, ich bin jetzt 30 Jahre Lehrerin in Wiener Pflichtschulen, in unterschiedlichen, aber jetzt in keinen irgendwelchen Elite-Geschichten, sondern in den ganz normalen Pflichtschulen. Und ich hatte noch nie ein Mädchen mit Kopftuch. Also es betrifft einfach einen Bruchteil an Kindern. Ja? Und es wird so getan, wie wenn alle Klassen voll wären mit Mädchen, die Kopftuch tragen. Wir hatten einmal in einer anderen Klasse in den letzten 25 Jahren ein Mädchen mit Kopftuch. Also jetzt in der Volksschule.
Ja. Ich meine, das ist, also grundsätzlich finde ich, ist ja dieses Thema, was wir auch vorher schon besprochen haben, dass dieses Gesetz nicht so plötzlich, jetzt haben wir ein rassistisches Gesetz, es kommt aus dem Nichts, sondern es ist eine logische Konsequenz aus einem Klima, das wir seit sehr, sehr vielen Jahren eigentlich miterleben, dass es eine zunehmende, verschärfte antimuslimische Rhetorik im öffentlichen Diskurs gibt, also bei PolitikerInnen, bei Medien, in Zeitungen oder eben in Wahlkampfkampagnen, wie dieses deutsches Pflicht-Habibi, das war wirklich das Allerschlimmste. Und das sozusagen oder das will ich noch zur FPÖ, glaube ich, sagen, ist, dass es, und das zeigt auch die Doku-Stelle in ihrem antimuslimischen Rassismus-Report, der jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen ist, zum Jahr 2025, dass antimuslimischer Rassismus kein Phänomen mehr ist von rechtsextremen Parteien, sondern diese Rhetorik Einzug erhalten hat in die politische Mitte, also sogenannte politische Mitte oder in selbsternannte linke Parteien, die diese Rhetorik übernehmen. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, die Grünen haben mitgestimmt, dann ist das für mich genau dieses Beispiel. Also sozusagen, diese rassistischen Gesetze passieren nicht, weil wir eine in Anführungsstrichen selbsternannte rassistische Regierung haben, sondern eine vermeintlich der Demokratie verpflichteten Parteien wie SPÖ, NEOS und ÖVP. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt in diesem Diskurs und auch das Beunruhigende an diesem Gesetz. Das letzte Gesetz ist entstanden aus einer Koalition von ÖVP und SPÖ. Dieses Gesetz,
das erste Kopftuchverbot.
Genau, also es wird immer wieder versucht. Sie versuchen das auf allen möglichen Wegen. Es wird ihnen immer Nein gesagt. Sie versuchen es immer wieder. Aber dieses Gesetz entsteht aus einer Koalition von SPÖ, NEOS und ÖVP, wobei bei allen drei Parteien eine krasse Wende gesellschaftspolitisch nach rechts zu bemerken ist, die wirklich sehr besorgniserregend ist und auch nicht nachvollziehbar ist, wie ArbeiterInnen, ehemalige ArbeiterInnenparteien wie die SPÖ ihre Verpflichtung den Menschenrechten gegenüber nicht mehr wahrnehmen oder sie nur noch an den Kampf von Rechtsextremismus, klar definierten Rechtsextremismus sehen, nämlich dann Identitäre oder sowas. Das ist so ein bisschen, und das ist eben auch eine Situation, finde ich, die man in der Schule sehr, sehr viel bemerkt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr Gespräche habt mit Lehrerinnen darüber. Aber ich hatte zum Beispiel auch die Situation mit einem Mädchen, das Khimar getragen hat, das zum Beispiel Gespräche führen musste darüber, dass in Österreich nicht die Scharia gilt und dass sie das auch weiß, oder dass Lehrerinnen mir sagen, es ist ihnen schon klar, dass das Hijab-Verbot nicht mit Menschenrechten vereinbar ist, aber sie es trotzdem nicht schlecht finden oder befürworten. Und das, finde ich, zeigt das Ausmaß der Normalisierung von der Entmenschlichung von muslimisch gelesenen Personen. Also sozusagen, du sagst es sogar offen, die Menschenrechte werden damit nicht gewahrt, Menschenrechte sind unteilbar, es ist egal, wo du herkommst, es ist egal, was du gemacht hast, es ist egal, wo du wohnst, sie stehen dir immer zu. Aber du sagst, Menschenrechte sind für diese Gruppe okay, wenn sie nicht gelten.
Und weil es wäre auch egal, was du anziehst.
Eigentlich. Und es wäre auch egal, was du anziehst, genau. Also sozusagen Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht, genau, Selbstbestimmung, all diese Sachen.
Und auch in den Kinderrechten steht es eigentlich drinnen,
ja,
dass Kinder selbst entscheiden sollen.
Voll.
Ja, wenn ich meine Schülerinnen frage, also ganz unvoreingenommen, einfach nur die Frage stelle, was hältst du davon? Also jetzt einer vierten Klasse als Beispiel, dann kommen von den Kindern auf einmal ganz natürlich diese logischen Argumente, warum sie eigentlich gegen das Kopftuchverbot sind. Also von Schülerinnenseite merkt man, die verstehen das nicht wirklich und die sagen, okay, sollen die Kinder doch anziehen, was sie wollen, lass das doch. Ich meine, warum ist das wichtig? Für Kinder ist auch empirisch nachgewiesen, die sehen das nicht, dass eine Person schwarz oder weiß oder dick oder dünn oder welchen Glauben sie haben. Für die sind einfach alles Menschen und ich glaube, mit so einem Selbstverständnis sollten wir auch an die Frage herangehen. Und so, worauf ich noch referenzieren wollte, jetzt von der politischen Motivation her, wenn man sich zeitlich die Korrelation anschaut, der Gesetzesentwurf ist rausgekommen für das Kopftuchverbot, kurz bevor der Gehaltsabschluss aufgemacht worden ist von den Lehrern bzw. vom öffentlichen Dienst, Ende letzten Jahres war das. Und zwar hätten wir einen Zweijahresabschluss gehabt, der ein bisschen unter der Inflation gelegen wäre, wo es eh schon Unstimmigkeit gegeben hat unter den Kollegen. Ich kann jetzt nur von den Lehrern reden, nicht die anderen, die da auch reinfallen in den öffentlichen Dienst. Das wären Soldaten oder Polizei, Krankenhauspersonal etc. Auf jeden Fall, dieser Gesetzesentwurf, die Debatte des Kopftuchverbots wurde angefacht und kurz danach ist beschlossen worden oder verkündet worden, nein, die Lehrerschaft muss mithelfen sparen, beziehungsweise der ganze öffentliche Dienst, und wir verhandeln das neu. Da hat es am Anfang Widerstand gegeben von der Gewerkschaft und es ist klar als No-Go definiert worden. Der Widerstand ist aber sehr schnell gebröckelt und wir haben jetzt einen neuen Gehaltsabschluss seit Ende letzten Jahres, der deutlich unter der Inflation liegt und extrem verklausuliert ist. Also jetzt gerade sind wir in einer Phase bis zum Sommer, wo wir keine Lohnerhöhung bekommen, also keinen Inflationsausgleich. Dann ist wieder ein knappes halbes Jahr, kriegen wir dann 1% bisschen was, dann ist wieder ein Monat Pause, dann kriegen wir wieder 1% bisschen was. Also ganz irgendwie undurchsichtig und es ist aber klar unter der Inflation. Also wir müssen auch mithelfen zu sparen und das nur als Nachtrag dazu, dass das spalterisch eben ist. Also es hilft auch, uns als Lehrer zu spalten, weil es auch schon Kollegen gibt, die sagen, okay, ja, also wenn ich den Standard lese, ja, also das macht schon Sinn, weil die Mädchen werden ja dazu gezwungen. Ja, dass es Unterstellungen sind, wird halt nicht dazu gesagt.
Und dein Konnex ist jetzt von den KV-Verhandlungen und dem Kopftuchverbot, dass sie einfach ablenken wollten von den KV-Verhandlungen.
Ja, Gehaltsverhandlungen.
Von den Gehaltsverhandlungen, ja. Dass die Ablenkung war, wir schmeißen jetzt dieses Kopftuchverbot raus, dann sind die im öffentlichen Dienst eh beschäftigt.
Genau.
Und lassen uns in Ruhe.
Es geht um andere Themen und teilweise wird das halt auch mit ein bisschen an Schulterzucken und Resignation. Also man sagt jetzt, okay, was sollen wir machen? Wir sind vom Staat bezahlt, der Staat sagt, wir müssen sparen. Der Staat sagt, es kommt diese Maßnahme. Also teilweise herrscht halt Resignation und das gibt halt auch einen Rechtsruck, Vorschub beziehungsweise, ja. Also worauf ich dann später noch hinaus will, ist, dass wir Widerstand leisten müssen gegen diese Dinge.
Jetzt könnten wir mal ein Stück Musik spielen. Du hast einiges mitgebracht. Magst du es ansagen, warum du Früchte des Zorns mitgebracht hast?
Ja, ich war sehr erfreut, wie ich das Intro gehört habe. Das Lied heißt Passt aufeinander auf. Und passt aufeinander auf, Leute. Schaut, wie es euch geht gegenseitig und redet miteinander. Das ist extrem wichtig im Leben.
Gut.
Wenn der Morgen dich mit Angst begrüßt und du weißt weder ein noch aus, wenn die Unruhe dich nicht schlafen lässt, passt aufeinander auf. Wenn du zerbrochen bist und nicht mehr weiter weißt und die Hoffnung hängt sich auf, wenn du kein Licht mehr siehst vor lauter Dunkelheit, passt aufeinander auf.
Wenn du nicht mehr weißt, was dir gut tut und nicht mehr sagen kannst, was du brauchst,
wenn du dich selbst verloren hast, passt aufeinander auf.
Wenn du weg willst und du weißt nicht wohin, obwohl du alles hast, was du brauchst,
dann renn weg, um wieder anzukommen, passt aufeinander auf.
Wenn das Ziel so fern ist und der Mut so klein und die Sehnsucht treibt dich auf,
bleib doch noch, bleib einfach da, passt aufeinander auf.
Wenn du die Wunden mit verseuchten Fäden nähst und du findest keinen Weg raus, wenn das alte Muster dir durchs Haar streicht,
passt aufeinander auf.
Wenn die Welt sich dumpf und morsch anfühlt und du hast Steine in Brust und Bauch,
mach irgendwas, wein, Schrei und Tanz, passt aufeinander auf. Wenn du glaubst, dass das Leben nicht mehr weitergeht und dass da niemand ist, der dich braucht, der Schmerz geht vorbei, glaube mir, passt aufeinander auf. Wenn die Steine sprechen, weil der Zorn groß ist und auf den Straßen hängt dichter Rauch, verliert nicht den Kopf, bleib zusammen, passt.
passt aufeinander auf.
Wenn du nicht weißt, wo du dich halten kannst und der Sturm frisst schon dein Haus, hol dir Hilfe, das geht nicht allein,
passt aufeinander auf.
Ich werde bei dir bleiben und dich erinnern, dass du stark bist. Ich vergesse das manchmal auch.
Diese Scheißzeit geht vorüber, sie fängt an und sie hört auf. Ich werde dich in den Arm nehmen und dich beißen, diese Stunden kenne ich auch. Ich bleibe hier, ich bleib bei dir, passt aufeinander auf. Passt aufeinander auf, pass auf dich selber auf.
Das waren Früchte des Zorns. Ihr hört hier auf Orange 94.0 Radio Widerhall an diesem Samstagabend. Und bei mir heute zu Gast sind zwei Expertinnen, die gegen das Kopftuchverbot, das im Herbst in Kraft tritt, mit mir jetzt einfach Argumente sammeln und darüber sprechen, warum wir das keine gute Idee finden. Genau, eines, das glaube ich, alle im Schulbereich eint, ist immer diese Aussage auch, dass es eigentlich im Schulbereich, wir haben schon über die Finanzierung gesprochen, wesentlich dringendere Probleme gäbe als dieses darauf, wo sich jetzt das Ministerium konzentriert. Also dass es ganz andere Sachen gibt, die wirklich wichtig wären und also ein Kopftuchverbot eigentlich wirklich eine nicht wirklich wichtige Sache ist für den Alltag an unseren Schulen. Gut, aber meine Frage an euch ist jetzt einfach nochmal, wir haben jetzt eh schon einiges gesammelt, jetzt gibt es aber noch ganz spezifische Anliegen, die ihr mitgebracht habt, warum ihr dagegen seid, gegen dieses Gesetz.
Ich unterrichte ja an einer Mittelschule und das sind halt Kinder von Eltern, die nicht privilegiert sind, die vielleicht prekär beschäftigt sind, die jetzt nicht so viel Zeit haben. Das passt halt auch gut zur Fruchte des Zorns, die sich vielleicht auch nicht so gut ausdrücken können, die weniger informiert sind und die sich oft vielleicht auch einsam fühlen, die vereinsamt sind. Also Karl Marx hat das genannt, die Atomisierung der Gesellschaft. Also wir schweben alle in einer Gesellschaft und glauben, wir haben Probleme. Aber nein, es sind nicht vereinzelte, also Probleme der Einzelnen, sondern es sind Probleme, die wir gemeinsam haben. Und wenn ich jetzt mich versetze in die Rolle einer muslimischen Jugendlichen mit Kopftuch und dann kommt der Staat her und sagt, du musst das jetzt abnehmen, also quasi reißt es mir per Gesetz vom Kopf, ist das ein großes Problem. Und ich glaube aber, wir müssen überlegen, wie wir die Probleme kollektiv lösen können. Wie können wir zusammenhalten? Wie können wir Solidarität herstellen, um dem entgegenzuwirken? Beziehungsweise wie können wir Widerstand organisieren auch? Wie können wir den Menschen zuhören, welche Probleme dass sie haben, wie sie Widerstand vielleicht auch leisten können, wenn sie merken, okay, sie sind nicht alleine, wir sind eigentlich viele, die das betrifft und wir wollen alle dasselbe, nämlich wir wollen Wege finden, dass nicht mit dem Finger auf uns gezeigt wird, du bist schuld oder du verteidigst mutmaßlich die Scharia. Nein, das ist nicht unser Weg, wir brauchen andere Mittel und Wege, um dieses Kopftuchverbot auch zu bekämpfen. Und jetzt gibt es vielleicht den einen Weg, dass man das vor Gericht auch macht, wie es schon passiert. Also es gibt schon drei Schülerinnen, die vor Gericht dagegen geklagt haben.
Fünf waren letzte Woche schon in den Medien.
Okay, es geht voran. Man verlässt sich da aber, also das finde ich gut, dass es passiert, aber ich möchte auch gleichzeitig warnen, man verlässt sich da auf eine bürgerliche Institution, nämlich halt den Staat, und es ist halt eine Institution, derselben Staates, der auch das Kopftuchverbot einführt. Und der nachhaltigere Weg wäre einfach, uns zu organisieren. Uns als Lehrpersonen untereinander mit den Schülern uns zu organisieren und zu sagen, nein, wir lehnen das ab, wir sind gegen die Fremdbestimmung, wir wollen uns emanzipieren. Also wir wollen schauen, wie können wir selbstbestimmt handeln, wie können wir selbstbestimmt unterrichten als Lehrer, wie können wir gemeinsam in einem guten Einvernehmen lernen und wachsen. Es ist ja nicht nur so, dass die Schüler, Schülerinnen von den Lehrern lernen, sondern auch umgekehrt. Ich lerne auch jeden Tag jemanden anders kennen oder erfahre jeden Tag Hintergrundstories, die auch teilweise sehr berühren.
Ja. Ja, voll. Also, und ich finde, da kommt auch so dieses Thema Solidarität sehr ins Spiel. Also jetzt ich als Sozialarbeiterin, die nicht direkt betroffen bin von, also professionell oder beruflich, keine Konsequenzen an sich zu befürchten habe durch dieses Gesetz, wie ich mich solidarisieren kann. Und da, finde ich, kommt auch diese für mich sehr wichtigen Begriff der intersektionalen Solidarität ins Spiel, nämlich dass man begreift, dass alle Kämpfe von Menschen, denen der Zugang zu Recht verwehrt wird, unsere gemeinsamen Kämpfe sind und verbunden sind, weil sozusagen ich nicht mich gegen Sexismus zum Beispiel aussprechen kann, aber das Hijab-Verbot befürworten kann, oder ich mich nicht für Antirassismus einsetzen kann und den Genozid in Palästina und die ethnische Säuberung nicht thematisieren kann oder mich dazu äußern kann. Das heißt, es geht da immer um unteilbare Menschenrechte und im Endeffekt um unsere Demokratie. Und das heißt, es betrifft uns immer alle. Es sind unsere alle Rechte und irgendwann wird es jeden treffen, weil es unsere Rechte sind. Und da geht es dann eben, die Verbindung zu schaffen von diesen Thematiken, das Hijab-Verbot ist zusammenzudenken mit der Repression der Palästina-Solidarität, mit der Kürzungen der im Sozialbereich, diesen krassen Kürzungen, die jetzt kommen, und die man nicht einfach so hinnehmen muss. Aber solange wir nicht verstehen, dass wir alle damit zusammenhängen, nehmen wir uns jegliche Widerstandskraft. Und ich sehe das auch irgendwie so als eine Bildungslücke im deutschsprachigen Raum vielleicht, also vielleicht auch Großbritannien, oder man kann bestimmt noch mehr Länder auch mit einbeziehen, in denen diese intersektionale Solidarität einfach nicht verstanden wird. Das ist so ein bisschen mein Gefühl, und es dadurch auch keine Tradition von Antifaschismus gibt. Das heißt, und Antifaschismus bedeutet, demokratische Rechte zu verteidigen, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit. Also das sind all diese unteilbaren Menschenrechte, die Antifaschistinnen verteidigen und die gerade angegriffen werden. Und das heißt, deshalb haben wir in Österreich diese Situation, dass ArbeiterInnenparteien, linke Parteien nicht antifaschistisch sind. Und das macht die ganze Situation so frustrierend und so einfach sehr traurig, weil es zumindest in zum Beispiel Italien, da kommen wir wahrscheinlich später eh noch drauf, die Linke in diesen Struggles vereint ist. Und du bist nicht auf einem Protest gegen die Regierung, wo nicht eine Palästina-Flagge ist oder wo nicht eine Gewerkschaft präsent ist. Das heißt, sie haben diese Verbindungen von diesen Kämpfen verstanden. Und ich würde mir wünschen, dass wir das hier auch schaffen, einfach auch um die Lehren aus dem Nationalsozialismus wirklich auch sagen zu können, dass wir das gelernt haben und dass wir Antifaschistinnen sind und das leben. Genau, das ist so, und ja.
Ja, ich finde das total wichtig und schön, diese Beispiele, was du jetzt genannt hast. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns ein bisschen die Erfahrungen, auch die Geschichte der Arbeiterbewegung anschauen und uns überlegen, wie können wir daraus lernen. Und zwar einerseits können wir lernen, Widerstand zu verbinden. Müssen wir jetzt gar nicht so weit zurückschauen. In Österreich hat jetzt Ende Mai eine Riesendemo stattgefunden, initiiert vom Rektorat der Unis. Da hat das Rektorat aufgerufen, zusammen mit dem Personal, den Studierenden, der ÖH, den Betriebsräten, eine große Aktion zu organisieren. Da waren 40.000 Menschen dort, und ich glaube, es ist wichtig, diesen Widerstand.
Auf der Demo in Wien.
Auf der Demo in Wien, ja, aber auch österreichweit sind noch
mehr. Es gab dann in allen größeren Unistädten auch noch Demonstrationen, genau.
Ja, also es ist sehr erfreulich. Es ist auch wichtig, die Perspektive zu haben, okay, wir sind nicht allein. Es gibt viele Menschen, nicht nur an der Schule, sondern auch in anderen Sektoren, auch in anderen Bereichen der Bildung, die da Widerstand leisten und sagen, nein, wir lassen uns nicht kaputt sparen, wir lassen uns nicht knebeln durch Kettenverträge als junge Lehrende und wir wollen aber auch, und da kommen wir jetzt dazu, die Interessen der Studierenden sind jetzt vielleicht nicht immer gleich mit den Interessen des Rektorats. Wir sind aber auch gegen Studiengebühren, weil das Rektorat sagt halt, okay, ja, wenn ihr uns das Geld kürzt, liebe Regierung, dann müssen wir uns das Geld woanders holen. Wir sollten breit denken, wir sollten internationalistisch denken. Also die Palästina-Solidarität war auch auf der ÖH-Vollversammlung am 2. Juni der Uni Wien ein großes Thema. Es sind viele Resolutionen in die Richtung eingebracht worden. Aber es wird versucht, immer diese Demonstrationen auch ein bisschen apolitisch zu halten. Also zum Beispiel, man darf keine Palästina-Flaggen zeigen oder bei Demonstrationen oder Flyer verteilen, wird eingeschränkt. Also es ist immer eine gewisse Auseinandersetzung. Wichtig ist, dass wir uns da nicht kleinkriegen lassen. Und wenn wir uns über Österreich hinausschauen, hat es auch in Italien vor nicht allzu langer Zeit einen Generalstreik gegeben, wo auch Palästina eine große Rolle gespielt hat. Also ein Solidaritätsstreik war das sozusagen auch. Oder ein anderes Beispiel ist die USA, wo einfach in Nachbarschaftskomitees die ICE-Polizisten abgewehrt worden sind und die Leute gesagt haben, nein, wenn ich die sehe, dann informiere ich alle und alle Nachbarinnen, egal welche Hautfarbe, welches Alter, welche Religion, stellen sie sich dagegen und sagen einfach, nein, sie stellen sich dagegen und schützen die migrantischen Nachbarn. Also sie sind für die Einheit der Klasse und halten zusammen. Und das ist ganz ein wichtiges Thema, dass wir sagen, wir lassen uns nicht spalten und wir verstehen uns als eine Klasse. Wir sind nicht nur eine Klasse für uns, so jeder hat seine Interessen, sondern dass wir, wenn wir diesen Schritt auch gehen können, zur Klasse an sich werden, hat das Karl Marx genannt, dass wir sagen, okay, wir organisieren uns gemeinsam, um unsere gemeinsamen Interessen durchzusetzen.
Ja, und ich meine, im Endeffekt ist ja das Hijab-Verbot eben Teil dieses Musters, dass der Aushöhlung der Demokratie ein bisschen, dass wir eben auch durch den Sozialabbau jetzt sehen, wo ganz viele Institutionen von jetzt auf heute schließen müssen oder kündigen müssen oder genau. Und ja, genau. Also es sind immer Menschenrechte, die dadurch betroffen sind. Also es werden dadurch mehr Ungerechtigkeiten geschaffen und das, was mir nämlich wichtig ist zu sagen, ist, dass wir jetzt die Mädchen und deren Familien, die jetzt eben diese Verfassungsklagen, die sehr langwierig sind und sehr viel Zeit kosten und wahrscheinlich auch sehr viel Geld kosten, eigentlich zu Verfechterinnen unserer Demokratie und unserer Rechte werden, also unserer unteilbaren Menschenrechte. Und sie leisten diesen Dienst eigentlich einer Gesellschaft, die sagt so, wir finden euch irgendwie scheiße und die sie diskriminiert, die sie bespuckt, die sie beschimpft und die sie, also der antimuslimische Rassismusreport zum Beispiel von der Doku-Stelle hat jetzt auch, also hat grundsätzlich einen Anstieg von antimuslimischem Rassismus dokumentiert und hat auch zum ersten Mal einen antimuslimischen oder einen Mord mit antimuslimischem Tatverdacht drinnen. Und genau, und ich finde, wir müssen alles tun, um diesen Familien, diesen Mädchen den Rücken zu stärken und ihnen solidarisch zu sein. Und das Mindeste ist, sich zu positionieren und sagen, nein, das ist scheiße, nein, das ist rassistisch und wir machen nicht mit. Und es ist so verwunderlich, dass das nicht eine große, große Mehrheit ist in Österreich. Ja, genau.
Ja, es ist da so das Thema ein bisschen, kommt mir vor, Teile und Herrsche. Also ich möchte das Stichwort Segregation in den Raum werfen. Und zwar gibt es ja auch seit ein paar Jahren diese Deutschförderklassen. Da geht es darum, diejenigen Schüler in den Schulen rauszunehmen aus der Regelklasse und einige Stunden pro Woche, also viele Stunden pro Woche, dann separat zu unterrichten, weil sie eben noch nicht gut Deutsch können, wo die Bildungsexperten ganz klar sagen, Das ist eigentlich der falsche Ansatz. Der richtige Ansatz wäre, die Schülerinnen, die jungen Menschen einfach in einem Bad der Kultur, in der sie jetzt angekommen sind, zu lassen und dass sie die Sprache einfach aktiv miterleben, aktiv spüren und sie dann auch so langsam anzuwenden lernen. Also so wie ein kleines Kind im Grunde Sprache auch lernt, das war der richtige Weg, also nicht sie rauszunehmen, vor allem weil sie da auch aus dem Klassenverbund herausgerissen werden und sich dann sehr schlecht in dieser Regelklasse integrieren können. Und das zweite Beispiel sind auch die Sonderschulen, was auch in die Richtung geht, dass man einfach sagt, schwierige Schüler. Und wie gesagt, es geht da um junge Menschen, wo man auch kennt, okay, vom Elternhaus her ist vielleicht nicht immer die größte Liebe und Bindung da und wird ihnen gegeben, dass man die teilweise rausnimmt und entweder suspendiert. Oder halt, wenn sie nicht mitkommen, also andere Systeme findet, wie zum Beispiel, früher hat man es genannt, die Sonderschulen, also eigene Plätze finden für schwierige Schüler, die das System stören. Anstatt, dass man sagen, okay, wir brauchen inklusive Politik in der Schule, inklusive Bildung. Und da wäre einfach der teurere, aber effizientere Weg mehr Personal, dass man einfach Zweitlehrerin haben. Bei uns an der Schule ist es so, dass sehr oft die Teams aufgelöst werden oder so Maßnahmen wie das integrative Lesen, das ist bei uns Schulversuch an der Schule, ist einfach Sublierreserve. Also wir haben nicht das Personal.
Also sobald jemand krank ist, wird die Lehrerin abgezogen.
Genau. Wir haben nicht das Personal, dass wir jetzt Kleingruppen machen oder hin und wieder jemanden vielleicht rausnehmen in der Klasse. Also diesen differenzierten Unterricht wirklich so machen, wie er am Papier vorgesehen wäre.
Ich darf euch jetzt kurz stoppen, weil jetzt sind mir nämlich zwei Sachen eingefallen. Erstens zum ganzen Sozialabbau ist natürlich auch wieder zu sagen, dass hier bei Orange auch sehr gekürzt wurde mit der Subvention, die wir von der Stadt Wien bekommen haben. Wir haben es in der letzten Sendung gesagt, ich sage jetzt nur einfach nochmal für alle Zuhörerinnen, ihr seid natürlich aufgerufen, euch zu informieren und vielleicht auch einen kleinen freien Radiobeitrag zu zahlen, damit Orange hier einfach weiter bestehen kann und möglichst viele Angebote halten kann. Also bei Orange ist die Förderung der Stadt Wien jetzt einfach um 2/3 gekürzt und es geht jetzt einfach in Spargeschichte oder auf Sparschiene weiter. Und das Zweite, du hast von einem Report gesprochen, von der Doku-Stelle. Ich möchte auch noch sagen, dass es von Sarah ja den jährlichen Rassismus-Report gibt und der aus dem Jahr 2025 auch über Schule und Rassismus spricht oder eben den Schwerpunkt Schule und Rassismus hat. Für alle, die sich auch mit Sarah beschäftigen und mit dem Rassismus-Report, eben da gibt es auch dieses Thema, dass einfach Rassismus in der Schule ganz gang und gäbe ist und die haben das jetzt einfach auch dokumentiert.
Ja, wenn wir schon von Reports sprechen, es gibt auch, also den zitiert auch die Doku-Stelle, diesen Fundamental Rights, die Fundamental Rights Agency von der Europäischen Union, die sich auch angeschaut hat, Being a Muslim in der EU, wo Österreich auf Platz 1 ist, was antimuslimischen Rassismus angeht, von den europäischen Ländern, die in diesen Reports sich angeschaut wurden, was auch nochmal bezeichnend ist. Genau. Und ich wollte auch noch kurz sagen, weil ich jetzt hier ja auch als Sozialarbeiterin sitze und grundsätzlich, also auf der einen Seite, ich auch finde, dass, also da kommt auch dieses Thema Privilegien wieder ins Spiel. Wir als Sozialarbeiterin sind, vielleicht habe ich es auch schon erwähnt, sind eben nicht betroffen von diesen.
Weil ihr, ich erkläre es kurz, ihr seid nicht über die Wiener Bildungsdirektion angestellt, sondern über einen anderen Verein und somit hat das Bildungsministerium kein Durchgriffsrecht auf das,
genau, da wurde,
was euch betrifft.
Wahrscheinlich verhandelt oder ich weiß nicht genau, wie das abläuft oder ob es überhaupt jemals in Planung war, dass wir irgendwie.
Also ihr kommt in diesem Gesetz überhaupt nicht vor.
Und das heißt, wir haben keine Konsequenzen und können vielleicht, also sozusagen man sollte, wir sind trotzdem genauso davon betroffen, weil das trotzdem, weil uns diese Einschränkungen und Menschenrechtsverletzungen auf lange Sicht auch betreffen, aber wir haben keine aktiven oder direkten Konsequenzen, wenn wir uns dem widersetzen oder wenn wir uns solidarisch zeigen oder wenn wir uns klar positionieren und sagen, nein, Mann, das ist ein rassistisches, sexistisches Gesetz und deshalb ist es auch für mich so ein, egal welche Sozialarbeiterin, egal welche Institution im sozialen Bereich, positioniert euch, organisiert euch und solidarisiert euch mit den betroffenen Mädchen, mit deren Familien und mit den Lehrerinnen, die hier versuchen, Widerstand zu leisten. Weil je mehr wir sind und je mehr Leute aussprechen, die auch nicht privilegiert sind und nicht davon betroffen sind, genau, desto mehr Kraft haben wir.
Dann machen wir jetzt noch eine weitere Musikpause.
Ja.
Kannst du es ansagen?
Ja, ich habe den Konstantin Wecker mitgenommen, Sage Nein, also auch ein Gänsehautlied für mich, weil es einfach sehr deutlich sagt, was manchmal nötig ist, und Leute, traut euch auch Nein zu sagen, Grenzüberschreitungen, und wenn es grenzüberschreitend ist, sagt es einfach klar und deutlich Nein.
Wenn Sie jetzt ganz unverhohlen wieder Nazi-Lieder johlen, über Juden Witze machen, über Menschenrechte lachen, wenn Sie dann in lauten Tönen saufend Ihrer Dummheit frönen, denn am Deutschen hinterm Tresen muss nun mal die Welt genesen, dann steh auf und misch dich ein, sage Nein. Meistens rückt dann ein Herr wichtig die Geschichte wieder richtig, faselt von der Auschwitz-Lüge, leider kennt man's zu Grüge, mach dich stark und misch dich ein, zeig es diesem dummen Schwein, sage Nein. Ob als Penner oder Sänger, Denker oder Müßiggänger, ob als Priester oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer, ob du 6 bist oder 100, sei nicht nur erschreckt, verwundert, tobe, zürne, misch dich ein, sage Nein. Galant den Weg versperren, ihre Blicke unterlallen, nur in deinen Ausschnitt fallen, wenn sie prahlen von der Alten, die sie sich zu Hause halten, denn das Weib ist nur was wert, wie der einst sein Heim und Herd, tritt nicht ein in den Verein, sage Nein. Und wenn sie in deiner Schule plötzlich lästern über Schwule, schwarze Kinder spüren lassen, wie sie andere Rassen hassen, Lehrer, anstatt auszusterben, Deutschland wieder braun verwerben, hab dann keine Angst zu schreien, sage Nein! Ob als Penner oder Sänger, Denker oder Müßiggänger, ob als Schüler oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer, ob du 6 bist oder 100, sei nicht nur erschreckt, verwundert, tobe, zürne, misch dich ein, sage Nein! Ob als Penner oder Sänger, Banker oder Müßiggänger, ob als Schüler oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer, ob du 6 bist oder 100, sei nicht nur erschreckt, verwundert, tobe, zürne, misch dich ein, sage Nein!
Also das war der Aufruf, Nein zu sagen. Und ja, am Freitag gibt es einen Aktionstag. Da wäre es jetzt wichtig, dass wir alle Daten und Facts auch durchbringen und
voll
allen ansagen. Wer
ja,
mag starten?
Voll. Apropos solidarisieren und präsent sein, laut sein. Am 26.06., also diesen Freitag, gibt es eine Kundgebung um 14 Uhr vor der Bildungsdirektion. in der der Bildungsdirektion Unterschriften übergeben werden sollen von Personen, die gegen das Kopftuchverbot sind und unterschrieben haben auf diesen Unterschriftenlisten. Ihr habt jetzt noch eine Woche Zeit. Es gibt diese Unterschriftenlisten auf der Website von schulebrennt.at. Ihr könnt euch diese Vorlagen dort runterladen, Unterschriften sammeln und diese zum Aktionstag mitbringen. Oder es gibt auch die Möglichkeit, die hochzuladen auf eine Cloud. Das findet ihr alles auf schulebrennt.at, falls ihr nicht kommen könnt am 26. um 14 Uhr vor die Bildungsdirektion. Wenn ihr könnt, bitte kommt, taucht auf, zeigt Solidarität, zeigt, dass es euch nicht egal ist, wenn rassistische Gesetze in Österreich beschlossen werden. Egal, wer ihr seid, egal, welchen Beruf ihr macht, es ist wichtig, dass wir dort präsent sind.
Und die Bildungsdirektion Wien befindet sich im ersten Bezirk in der Börsegasse. Das ist Wipplingerstraße hinter der alten Börse. Das wollte ich gerade sagen, genau. Aber es ist Wipplingerstraße 9, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, also Freitag um 14 Uhr, Kundgebung.
Und folgt Nein zum Kopftuchverbot auf Instagram und Schule brennt auf Instagram. Organisiert euch, tretet in Kontakt, genau.
Ab Herbst gibt es auch wieder monatliche Treffen, wo man selbst vorbeikommen sehen kann, mitdiskutieren kann, sich einmischen kann, sich eine Meinung machen kann, vernetzen kann. Es tut einfach manchmal gut zu sehen, man ist nicht allein, sondern es gibt viele Leute, die sich darüber Gedanken machen, sich den Kopf zerbrechen. Und obwohl wir als Lehrende, Lehrerinnen, Sozialarbeiter viel im Stress sind, tut es einfach gut, zusammenzuhalten und zusammen etwas zu planen und es ist wirklich was Produktives und was Schönes, Energien wieder sammeln zu können. Und eine Anekdote wollte ich vielleicht noch erzählen, wie wir die Fotoaktion gemacht haben. Ende April war ich halt auch sehr im Stress, aber ich habe dann am Tag davor, vor diesem Aktionstag, 5 Kollegen gefragt. Das war so meine Grenze, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich die 5 Kollegen schaffe, dann mache ich das. Und bin dann am Freitag in die Schule gekommen und dann haben wir das in der großen Pause, habe ich meine Kollegen zusammengetrommelt und wir sind dann 8 Kollegen geworden. Und
ihr habt ein Foto gemacht.
Ja, genau, gegen das Kopftuchverbot. Mit selbstgemachten Schild, mit meinem Sohn, der hat da mitgeholfen.
Genau, weil das war der Aktionstag im April, wo es einfach viele Fotos gab und wo viele Schulen sich beteiligt haben und Fotos gemacht haben, Fotos geschickt haben. Und eben kommenden Freitag gibt es eben die Kundgebung vor der Bildungsdirektion. Genau, du wolltest einen ganz wichtigen Schlussappell.
Ja, ich wollte noch gern sagen, dass Sozialarbeit eine Menschenrechtsprofession ist. Also sie hat nicht nur die Aufgabe, sondern sie hat die Pflicht, wenn rassistische Gesetze, wenn Gesetze beschlossen werden oder grundsätzlich Menschen von Unterdrückung betroffen sind oder keinen Zugang zu ihren Rechten haben, weil sie strukturell benachteiligt werden, hat sie die Pflicht, sich einzumischen, hat sie die Pflicht, sich zu solidarisieren mit diesen betroffenen Personen. Dass soziale Arbeit eine Menschenrechtsprofession geworden ist, ist eine Reaktion auf den Nationalsozialismus. Die Menschenrechte wurden von der UNO 1948 beschlossen und die Sozialarbeit hat gesagt, wir möchten ein Instrument haben, in dem wir uns vor der Vereinnahmung von faschistischen Ideologien schützen können und das sind die Menschenrechte. Die Menschenrechte sind unteilbar. Wir können nicht darüber diskutieren, wem sie zugehören und wem nicht. Und wir Sozialarbeiterinnen sind verpflichtet, sie zu verteidigen. Deshalb join the struggle.
Ich wollte auch noch einen kurzen Schlussappell machen und zwar aufrufen zum Bildungsstreik. Von Schule brennt gibt es die Idee, dass es einen größeren Streik gibt, wo wir auch als RKP dafür mobilisieren werden. Angedacht ist der 9. Oktober, das sind so sozialdemokratische Vorfeldaktionen schon dabei und es soll einfach was Großes, Kollektives sein, wo es jetzt nicht nur um die Schule geht, sondern auch übergreifend, also es brennt überall im Bildungssystem, eins habe ich nur erwähnt von der Universität. Ja, aber wehren wir uns gegen Einsparungen überall im System.
Ja, dann bleibt mir jetzt noch, dass ich mich bedanke, dass ihr heute Abend Zeit gefunden habt, hierher zu kommen.
Danke dir. Danke, Eva.
Danke für eure Gedanken, dafür, dass wir das jetzt diskutieren konnten hier, für all eure Appelle. Ja, und Ich glaube, wir können frohen Mutes sein oder wir können zufrieden sein, dass es mehrere Menschen gibt, die das ungerecht finden.
Voll.
Ich glaube auch, dass wir viele sind und die Leute einfach teilweise nicht mehr wissen, wie sie es kanalisieren können.
Ja. Und dann können wir jetzt noch ein paar Takte von deinem dritten Lied spielen. Möchtest du dazu auch was sagen?
El pueblo unido jamás será vencido. Das vereinigte Volk wird niemals besiegt werden.
Ja, dann nochmals danke und wir hören uns hier auf Radio Orange noch einmal vor den großen Sommerferien. Am 4. Juli haben wir noch eine Sendung hier live im Studio.
Danke,
schönen Abend.
Schönen Abend.
Schönen Abend.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera.
Orange 94.0, das freie Radio in Wien.
Hallo und willkommen beim anarchistischen Radio Wien. Wie ihr aus dem Intro-Song sicherlich schon erkennen konntet, geht es heute um Sicherheit und genauer gesagt um die Sicherheitskultur.
Heute widmen wir uns in dieser Sendung der Geschichte der Justizanstalt Wien-Simmering.
Das heute wird ausnahmsweise mal eine Musiksendung und zwar eher wütende Krachmusik.
In der heutigen Sendung hört ihr die Inhalte der Kundgebung Solidarisch zum Knast.
Man muss nicht häufiger kriminell handeln, um häufiger oder länger ins Gefängnis zu kommen. Man kann zum Beispiel auch einfach arm sein.
Herzlich willkommen beim anarchistischen Radio. Wir senden jeden Sonntag von 20 bis 21 Uhr auf Radio Orange in Wien.
Im Interesse Politik und Gesellschaft auf Orange 94.0.
Psst. Hello. So sorry to interrupt with a short announcement. You know, your community radio needs you. You and your community radio contribution. 34, 64, 94 euros per year. This amount could also be more, of course, or less. Are you ready to join? Join us. Your support for your local community radio from within the radio community. You can find all the details at o94.at/en/FRB. And that was about it. Over and out. Next on the Radio Orange 94.0 radio program.
21 Uhr.
Das Musikbeisel.
23 Uhr.
Spoiled by Vinyl. Hosted by DJ Robert.
Every third Saturday from 11 p.m. till midnight on Radio Orange.
1 Uhr.
Lost in Bass.
8 Uhr.
Spiel mir eine alte Melodie. Musik für dich und mich aus der Redaktion Radio im besten Alter.
Orange 94.0, das Freiradio in Wien.